So, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ja, müsste drauf sein. Genau, herzlich willkommen. In der heutigen Folge soll es so ein bisschen darum gehen, welche Emotionen Schule bei uns auslöst, mit welchen Emotionen wir an Schule denken, auch so ein bisschen was Druck mit den Kindern macht und mit den Eltern, aber auch mit den Lehrern und Lehrerinnen und was das auch für die jetzige Zeit gerade bedeutet. Also ich möchte mal am Anfang anfangen. Ich habe mich so gefragt, ob ich da alleine damit bin, als meine Tochter in die Schule gekommen ist und ich zum ersten Mal als Erwachsener dann wieder ein Schulgebäude betreten habe, da hatte ich sofort so dieses Gefühl, wieder ganz klein zu sein. Auch so beim ersten Elterngespräch weiß ich noch, dass ich da ziemlich aufgeregt war. Aufgeregt ist das falsche Wort, aber irgendwie so vom Gefühl her so ein bisschen, also unsicherer, als wenn ich jetzt irgendwie selber ein Elterngespräch führe oder ja, also diese Position einzunehmen, man ist da wieder so dem Lehrer gegenüber. Das war ein komisches Gefühl für mich am Anfang. Genau, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber so dieses Schulhaus, die Gerüche im Schulhaus, ja, also das hatte für mich so ein. Der hat irgendwie so eine Emotion ausgelöst. Man fühlt sich irgendwie wieder ganz klein, wieder als Kind irgendwie. Genau. Ja, und dann kamen da auch schon Erinnerungen hoch, wie das so früher bei mir war. Ich hatte eine ganz schöne Schulzeit. Also ich bin immer ganz gerne in die Schule gegangen, bis auf 2 Jahre. Da bin ich mal eine Zeit lang nicht gerne in die Schule gegangen. Da hatte ich eine Lehrerin, mit der ich nicht gut klarkam und ja, die so ihre Lieblingsschülerinnen hatte und ja, also da hat die Chemie nicht gepasst und das waren ganz fürchterliche Jahre für mich, in denen ich auch öfter mal Bauchschmerzen hatte und ja, am liebsten nicht in die Schule gegangen wäre. Aber ich war immer ein sehr angepasstes Kind und ich bin dann schon auch trotzdem in die Schule gegangen, meistens zumindest. Und ja, dann bin ich in die Realschule gegangen. Damals hatte ich Hanni und Nanni Bücher gelesen und Dolly und was gab es denn noch? Tina und Tini, glaube ich. Und fand Internat ganz toll. Ich wollte dann immer in Internat gehen. Das hat meine Mutter aber nicht gewollt. Deswegen haben wir dann den Kompromiss gefunden. Ich bin dann in ein Tagesheim gegangen, war dann also immer bis 4:30 oder 5 in der Schule, ich glaube 4:30, und habe die Zeit da auch sehr genossen. Doch, also das war eine schöne Zeit. Ja, und dann habe ich die Erzieherausbildung gemacht und war da auch noch mal 2 Jahre in Vollzeitschule. Und das war auch ganz toll. Da hatte man natürlich eine ganz andere Position. Also wir waren da ja schon alle erwachsen. Wir konnten uns unsere Entschuldigungen selbst schreiben. Das war eine andere Augenhöhe zwischen Lehrern und Studierenden. Und ja, die Zeit habe ich sehr genossen. Das war eine tolle, sehr lehrreiche Zeit. Und es war auch eine klasse Schule. Und ja, die Erzieherausbildung ist eine sehr persönlichkeitsentwickelnde Ausbildung. Also man muss wahnsinnig viel reflektieren, ganz viel hinterfragen. Wie war das bei mir als Kind? Wie hätte ich es anders gemacht? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Ja, wie gehe ich auch damit um, dass ich dann Schutzbefohlene vor mir habe. Also wie gehe ich mit dem Thema Macht um? Denn die hat man als Erwachsener einem Kind gegenüber immer. und wie kann ich das positiv nutzen? Aber wo fängt auch Machtmissbrauch an und wie kann ich die Kinder und mich davor schützen? Und ja, das sind ganz ehrliche Fragen, die man sich stellen muss, wenn man so eine Ausbildung macht. Und ja, ich erwarte das auch von Lehrern, dass die sich so eine Frage stellen, warum hat man denn diesen Beruf gewählt und was macht man oder wie geht man mit dieser Macht um, die man hat, indem man A, mit Menschen arbeitet, die einem ein Stück weit ausgeliefert sind, die einem unterlegen sind. Was macht man oder wie bewertet man? Wie respektvoll geht man mit diesen kleinen Wesen um? Und vor allem auch, was kann man alles kaputt machen? Also so eine Kinderseele, die ist sehr empfindlich und ja, da ist einfach auch so ein bisschen Feingefühl gefragt. Und ich erwarte, dass jeder, der mit Kindern arbeitet, sich unbedingt diese Fragen auch stellt und sich dessen bewusst ist, dass er auch ganz viel kaputt machen kann und ja, da vorsichtig mit umgeht. Und ja, also ich bin Erzieherin geworden oder mein Ziel war es immer, wahrscheinlich war mir das auch noch nicht ganz am Anfang so bewusst, aber ja, das hat sich in den letzten Jahren einfach so rauskristallisiert. Ich liebe es, helfen zu können. Und ich liebe es, die Lebensqualität von anderen Menschen zu verbessern. Also das ist einfach was, das ist mein Herzenswunsch. Also das ist so das, was mir dann auch wieder ganz viel zurückgibt, wenn mir das gelingt. Und gerade auch in der Arbeit mit den behinderten erwachsenen Menschen, die mir anvertraut sind, da ja, bin ich immer auf der Suche, was kann ich denn verändern, dass es denen besser geht? Oder wie kann ich irgendwie ja, nette Gimmicks in ihr Leben bringen? Was kann ich machen, damit die Spaß haben? Also Spaß ist eben auch total wichtig und für mich eigentlich so das Einzige, was ja, der einzige Sinn im Leben. Wir sind auf der Welt, um Spaß zu haben und um ja, irgendwie am Ende unseres Lebens sagen zu können, wir haben ein gutes Leben gelebt. Und ja, mit den Kindern in der Mittagsbetreuung zum Beispiel, da war mir das eben auch wichtig, dass die nicht die ganze Zeit, das habe ich ja in der letzten Folge ausführlich erklärt, da sitzen und Hausaufgaben machen, sondern dass die auch Spaß haben. Also, dass wir gemeinsam auch Spaß haben, dass wir spielen können, dass da auch eine Beziehung aufgebaut wird, dass die Kinder untereinander Beziehungen aufbauen, dass die einfach gerne kommen. Das war mir ganz wichtig. Genau. Und ja, wenn die Kinder Spaß haben, dann lernen die Kinder einfach auch besser. Also Angst, Druck, das sind alles Lernhemmer. Da passiert nicht viel. Wenn ich ängstlich da sitze, dann passieren Fehler. Wenn ich Spaß habe an dem, was ich mache, dann passieren auch Fehler, aber dann kann ich anders damit umgehen und dann kann ich sagen, ah, ich probiere es nochmal. Wenn ich aber Angst davor habe, Fehler zu machen, weil ich dann vielleicht geschimpft werde oder weil ich dann eine schlechte Note bekomme und weil ja, ich dann nicht gelobt werde, keine Bestätigung bekomme, wenn Kritik sehr persönlich geäußert wird, dann macht es natürlich alles keinen Spaß. Und wenn wir uns jetzt reinversetzen in so ein kleines Kind, das da sitzt, ja, dann leuchtet es, glaube ich, auch jedem ein, dass man lieber mit Menschen arbeitet, die einen fördern und fordern, aber die einen auch mit Respekt behandeln und ja, liebevoll einem Dinge beibringen. Genau. Lehrer haben die Noten als großes Druckmittel und ja, naja, gut, es gibt die Schulpflicht, also die Kinder müssen dahin. egal ob sie wollen oder nicht. Ja, und die Lehrer haben dann eben die Aufgabe, den Kindern was beizubringen. Und oft, ja, gelingt es auch ganz gut. Und manchmal gibt es Störungen, sage ich mal, in der Beziehung. Oder ja, einfach, wenn eben die Chemie nicht so stimmt. Oder wenn irgendwie, ja, wenn man nicht so gut miteinander klarkommt, wie ich es eben mit meiner einen Lehrerin hatte, in der 5. oder und 6. Klasse war das, glaube ich, damals, dann ist es einfach so, dass das dann ganz schnell auch einfach keinen Spaß mehr macht und dann kommst du nicht mehr weiter. In der jetzigen Situation im Homeschooling, da fällt gerade ganz viel von diesem Macht Gedöns und von diesem Druck, der fällt gerade weg. Also es werden Schulaufgaben verschoben oder ganz sein gelassen, weil man gemerkt hat, naja, es hat eh keinen Sinn jetzt, das können wir nie mehr alles aufholen. Die Lehrer haben nicht mehr so diesen Kontroll, ja, diese Kontrolle darüber, sind jetzt die Kinder auch wirklich da oder haben die dann nur ihr Mikro ausgeschalten und ihre Kamera aus und haben sich eben nur eingeloggt. Das Ganze ist so ein bisschen auf so einer Ebene, ja, es wäre jetzt ganz gut, wenn Vertrauen da wäre. Ohne Vertrauen geht es gerade nicht. Und Vertrauen passiert dann, wenn eben der Druck auch weg ist. Also sobald Druck ausgeübt wird, ja, hat man eben kein Vertrauen oder ist die Vertrauensbasis nicht mehr wichtig, ne? Also dann zählt dieser Druck eben. Und jetzt im Homeschooling, ja, kann man nicht alles kontrollieren. Aber warum macht man Druck? Eben um die Kontrolle zu haben. Es gibt Macht und auf Dauer macht es aber allen ein schlechtes Gefühl. Also auch die Eltern, die den Druck machen und sagen, Mensch, du musst und hopp auf und lern jetzt. Und ja, das stört einfach auch die Beziehung. Und du hast dann Scherereien. Jeder kennt es von den Hausaufgaben und dieses Kind noch mal dran erinnern, hast du auch gelernt und hin und her. Das macht man, um eben so die Kontrolle zu haben. Das ist am Anfang auch sicher alles notwendig, um dem Kind auch zu zeigen, wie geht es und wie kriege ich das so alles auf die Reihe und okay, ich muss jetzt Hausaufgaben machen. Also meine Tochter fand das relativ schnell blöd und ja, irgendwann muss es aber eigentlich halt irgendwie auf einer ganz guten Vertrauensbasis laufen. Also die wenigsten Lehrer schaffen es auch, die Hausaufgaben so zu kontrollieren. Jetzt in den jetzigen Zeiten, also seit die ganzen Teenager Smartphones haben und sich dann irgendwie die Hausaufgaben gegenseitig schicken können, wenn sie mal was vergessen haben, ja. Also da hat sich das eigentlich sowieso erledigt und jetzt im Homeschooling wird es noch mal deutlicher. Und eigentlich, wenn man mal so überlegt, ne, was heißt es jetzt für diese Homeschooling-Geschichte? Also wie könnte Schule jetzt so gut funktionieren, dass ja, ein Lernen gut möglich ist? Dann wäre es eigentlich total sinnvoll, auf Hausaufgaben zu verzichten, ist es eh. Also es gibt ganz viele Studien darüber, dass Hausaufgaben genau nichts bringen. Aber es wäre jetzt eigentlich eine gute Idee, die Zeit an in diesem Videounterricht, also am Computer, zu nutzen, um Fragen zu klären, um gemeinsam zu üben und ja, um darüber zu reden, ein Thema zu vertiefen und man könnte ganz gut die ganzen Lernvideos, die es auf YouTube ja gibt, die könnte man jetzt ganz gut nutzen, den Kindern zur Verfügung stellen. Und wenn man es lieber selber erklären möchte, dann kann der Lehrer ja auch ein kleines Video drehen, kann das seinen Kindern schicken, ist vielleicht datenschutzrechtlich und weiß der Geier, keine Ahnung, was es da wieder für Hürden gibt. Aber eigentlich sollte das meiner Meinung nach möglich sein, wer will und wie gesagt, wer nicht, der kann auf YouTube-Videos zurückgreifen. Es gibt zu fast jedem Thema irgendwelche Lernvideos. Und die könnte man den Kindern zur Verfügung stellen und dann im Videounterricht tatsächlich diese Dinge besprechen. Also die Hausaufgaben wären dann Lernvideo angucken bis zur nächsten Stunde und dann in der Stunde darüber reden, zu gucken, hat es jeder verstanden, wo braucht ihr noch Hilfe, denn die Kinder lernen auch durch Wiederholung. Also durch Wiederholung wird ganz, 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 ganz gut gelernt, weiß jeder, der mal Vokabeln gelernt hat. Also wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ja, und die Kinder hätten dadurch die Freiheit, sich diese Lerninhalte dann anzuschauen, wenn sie gerade Bock drauf haben. Klar, bis zur nächsten Stunde sollte es irgendwann gemacht sein, aber was spricht denn dagegen, das irgendwie um 2 statt um 11 zu machen oder um 5 statt um 2? Also die Kinder bekämen damit so ein bisschen mehr Freiheit und ja, es ist klar, irgendwo muss dann Vertrauen da sein, dass die Kinder das auch machen. Aber ja, ich habe in der letzten Zeit auch so erlebt, dass ganz viele LehrerInnen einfach auch so ein Stück weit aufgegeben haben und gesagt haben, ja, ich kann das eh nicht kontrollieren, ja, dann mache ich halt nichts mit denen. Also dann gebe ich denen auch nicht mehr groß neuen Input oder so, weil die haben da eh keinen Bock drauf. Das ist total schade. Also ich hatte da letztens mit meiner Nachbarin ein längeres Gespräch, die ist Musiklehrerin. Ja, Musik fällt halt im Moment auch echt bei vielen hinten runter. Und dann hatten wir es so drüber und ich habe gesagt, ja, aber es gibt doch bestimmt irgendwas. Also ich meine, die Kinder sind jetzt gerade im Lockdown. Die Kinder treffen, wenn es gut geht, nicht jeden Tag irgendwelche Leute. Die sitzen daheim. Jetzt ist eigentlich die Zeit, wo die ein Musikinstrument lernen könnten, wo die einen Jazz-Tanz aufführen könnten, also halt einüben könnten, wo die, ja, also gebt denen doch einfach Musik, die sollen keine Ahnung was hören. Ja, also genauso wie Kunst, ne, ist ja sowieso ein bisschen mein Steckenpferd, die Kunst. Und das finde ich ganz schade, dass da ganz vieles irgendwie oder ganz lange nichts lief. Also im ersten Lockdown, als die Schulen zu waren, da wurde ja dann nur Deutsch, Mathe, Englisch unterrichtet, zumindest bei uns hier. Und da hätte ich mir alles gewünscht. Ja Mensch, irgendwas Kreatives, irgendwas Künstlerisches, mach doch mal dies und das. Keine Ahnung. Ja, das wäre möglich gewesen. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, eben auf diese fehlende Kontrolle. Und für den Sportunterricht gilt es zum Beispiel auch. Ja, klar, ich kann jetzt nicht kontrollieren, wenn ich sage, pass auf, ich zeige euch ein Video zur Lauftechnik, zur richtigen und Atemtechnik und überhaupt. Und dann hätte ich gern, dass ihr jetzt alle eure Turnschuhe anzieht und eine halbe Stunde laufen geht. Also jetzt gerade liegt Schnee und keine Ahnung, ist wahrscheinlich nicht so gut mit Turnschuhen gerade draußen rumzurennen. Aber war ja nicht die ganze Zeit so. Und dann kann man doch sagen, okay, und in einer halben Stunde treffen wir uns hier wieder und ich möchte rote Backen sehen und von euch wissen, ob das geklappt hat, ob ihr das umsetzen konntet oder nicht. Keine Ahnung, irgendwas. Ja, oder ja, es gibt Yoga-Videos, ich weiß gar nicht, wie viele. Vielleicht könnte man da mal eins auswählen und gucken, Mensch, das wäre was, das würde denen vielleicht auch Spaß machen. Wir machen das jetzt einfach mal. Schaut euch das an und macht es mal und dann berichtet ihr mir, wie hat euch das gefallen, hat es euch gut getan. Gymnastik, Sit-Ups, was weiß ich, kann man auch locker irgendwie, ja, muss man vielleicht auch gar nicht zusammen vorm Computer machen, sondern kann man ja zu anregen, ne, und sagen, Mensch, schaut euch das mal an, da gibt es ein cooles Gymnastikvideo, den Kindern fehlt die Bewegung ja total. Und ganz viele Kinder bewegen sich tatsächlich total gerne. Und von daher, ja, also da geht eigentlich ziemlich viel. Und es gibt zum Beispiel von Duden das Programm LearnerTech. Und das ist ein Programm, dafür muss man zahlen. Also das kostet im Monat, das ist irgendwie ein Abo. Und das sind zum Beispiel die Lernvideos für alle Altersklassen, also für jede Klasse, für jede Schulart. Ich weiß nicht, ob für jedes Bundesland, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass es auch für jedes Bundesland ist. Und das sind diese ganzen Lernvideos da. Und ich hatte, also wir hatten da so einen Informationsabend in der Schule vor einem Jahr oder so oder noch länger. Und da wurde uns dieses Programm vorgestellt und ich habe gefragt, ja, aber wenn das doch so gut funktioniert, also die Kinder schauen sich ein Lernvideo an, dann wird das geübt, ja, also jedes Fitzelchen an Thema ist da drin genauso aufbereitet, wie die Kinder das brauchen. Und dann wird es geübt und wenn die Fragen haben, dann haben die da, glaube ich, sogar irgendwie so einen WhatsApp Ding sie, wo sie Nachhilfelehrer praktisch nochmal fragen können, ich komme da nicht weiter, wie muss ich das machen oder so. Und sie können durch Wiederholung lernen, weil sie können sich diese Videos ja so oft angucken, wie sie wollen, bis sie das verstanden haben. Genau, also dann sind da auch irgendwie Klassenarbeiten und so, die man sich angucken kann, die man dann machen kann, um zu gucken, habe ich es verstanden oder nicht. Also es ist ein total cooles System an sich. Und ich habe dann den Lehrer, der uns das also gezeigt hat, den habe ich gefragt, ja, aber wenn es doch total cool ist, dieses System, warum wird es denn dann von der Schule nicht so gemacht? Also man könnte ja so unterrichten. Und dann hat der Lehrer zu mir gesagt, ja, damit würden wir uns ja überflüssig machen. Und ich habe dann so gedacht, okay, ja, nee, eben nicht, also gar nicht, weil wenn ich eine Beziehung zu den Kindern habe und wenn ich das Ziel habe, die zu fördern und zu fordern, dann mache ich mich damit nicht überflüssig, sondern dann bin ich der Ansprechpartner, auf den die Kinder zukommen und sagen, Mensch, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig verstanden habe. Können Sie mir das nochmal erklären? Ich habe da zwar dieses Video, aber und ich bin dann derjenige, der eben dann sagen muss, okay, da und da hast du was falsch verstanden oder keine Ahnung. Aber ja, ich bin dann Bezugsperson und ich bringe die Kinder da gut durch diese Schulzeit. Genau. Im Homeschooling machen das jetzt tatsächlich einige Lehrer, dass sie genau dieses System eben nutzen. Also Video. Die Kinder gucken das an. Und ich weiß, in Dresden gibt es eine Lehrerin, die das auch für die Grundschule schon macht. Was es auch noch an Vorteil bietet, ist, dass die Kinder eben nicht ewig vor diesen Geräten sitzen. Also jeder, der jetzt gerade oft im Videokonferenzen, also viel Zeit in Videokonferenzen verbringen muss, weil er mit Teamsitzungen oder mit irgendwelchen Besprechungen irgendwie halt am Computer sitzen muss, der weiß, dass so eine Videokonferenz, die jetzt mal länger geht als eine Stunde, echt anstrengend ist und dass Videokonferenzen zwar auch sehr effektiv sein können, aber das erfordert wahnsinnig viel Disziplin von jedem Einzelnen. Man hat Nebengeräusche, die ablenken. Man hat irgendwie, ja, man muss eine Kommunikationskultur irgendwie da pflegen, damit das gut funktioniert. Und ja, wenn man das aber weiß, dann kann man da vielleicht auch einfach mal sagen, Mensch, jetzt macht er mal noch 20 Minuten, keine Ahnung was. Also die Konzentrationsspanne ist auch einfach nicht so lang vor so einer Glotze. Und ja, das könnte man alles so ein bisschen berücksichtigen und ja, das Beste draus machen für alle. Genau. Ja, ich glaube, das reicht für heute auch. Ich freue mich auf Anregungen, auf Fragen von euch, auf Kommentare. Erzählt einfach mal, wie es bei euch läuft, was bei euch gut läuft. Und schreibt mir gerne an die E-Mail-Adresse daskönnteschulemachen@outlook.de, ohne Punkt und Komma bitte. Und genau, also in eurer Nachricht dürfen gerne Punkte und Kommas sein. In der Internetadresse sind keine. Ihr seid herzlich willkommen in der gleichnamigen Facebook-Gruppe. Da gibt es schon so ein bisschen einen Austausch zu den Konzentrationsübungen. Da wurden noch ein paar verlangt für ältere Kinder. Da habe ich ein paar gepostet. Und ja, ich freue mich, wenn ihr einfach wieder einschaltet, wenn ihr Anregungen habt und ja, wenn ihr eure Kinder und ja, alle, die mit dem Thema Schule zu tun haben, so ein bisschen davon profitieren können. Macht's gut. Tschüss.